Im Jahr 2027 muss die Meisterschale der deutschen Bundesliga vergrößert werden, weil kein Platz für neue Gravierungen mehr sein wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo hallo, 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 hallo sagen, Mike Werner.
Ja, hallo, hallo auch von meiner Seite. Darren, ich bin sehr stolz auf dich, dass du jetzt im fünften Anlauf diesen Fakt vorgetragen hast. Ich muss dazu sagen, es ist nicht die erste Vergrößerung der Schale, die wurde schon mal vergrößert.
Wie macht man das?
Dran schweißen, ich weiß es nicht. Das, die Frage ist doch, ist es 2027, wenn jetzt noch dreimal der VfB Stuttgart Meister wird? Das ist ein recht kurzer Name, da könnte nur noch Platz sein, oder?
Ja, und bei Eintracht Braunschweig, da wäre es dann wahrscheinlich bei 2025 schon voll.
Da muss man sagen, also in zwei Jahren, dann braucht man eine neue Schale.
Ja, würde ich auch sagen. Nee, du wirst mich hier natürlich ein bisschen von Zug. Man muss aber auch sagen, wir haben nur so lange gebraucht, weil du jedes Mal, wenn wir neu aufgenommen haben, nochmal den Sound checken musstest, als hätte sich in den letzten 30 Sekunden irgendetwas verändert.
Ja, man muss ja sicher gehen, man will ja auch Qualität liefern hier. Und dann, wenn man nach einer Stunde, das hatten wir schon mal, dass du nach 20 Minuten gemerkt hast, du nimmst gar nicht auf. Genau, dann durften wir nochmal drei Spiele neu besprechen. Von daher sehe ich mich da im Recht. Muss auch sagen, so zu meinem Wochenende, mir geht's wieder gut, ich bin wieder fit. Ich habe eine gute Neuigkeit und eine Sache, wo ich dich fragen wollte, ob du sie kennst. Einmal habe ich mein Bier hier gefunden, Agila ist es. Es ist jetzt das erste Bier, wo ich sage, das kann man wirklich trinken. Von daher bin ich da jetzt gut ausgerüstet. Und dann wollte ich dich fragen, ob du Boli Rana kennst.
Boah, sag mir, glaube ich, nichts.
Das ist ein Kneipenspiel, was wir in Deutschland unbedingt auch brauchen. Das ist hier in Kolumbien so typisch. Das sieht aus wie ein Flipperautomat. Ist aber was anderes. Mm. Hat so Löcher.
Das hast du mir schon als Video gezeigt.
Genau, hat so Löcher und dann hast du so 6 kleine Metallkugeln und musst dann aus so 2-3 Metern versuchen, diese Metallkugeln in die Löcher zu werfen und kriegst dann, je nach Loch, kriegst du da mehr Punkte. Das ist ein Spiel, was wir unbedingt in Deutschland brauchen.
Gibt's nicht, wie heißt das denn, in Amerika in den Kneipen auch diese Skipball, wo man so den Ball wie so Kegel-ähnlich über eine Bahn rollt und dann nimmt er hinten so über eine Rampe, muss dann auch Löcher treffen?
Das kenne ich nicht. Weißt du, was ich meine? Ich kenne nur dieses, wo man diesen Sandsack hat und den auf so eine Holzplatte wirft und dann hast du da auch in der Mitte so ein Ziel quasi.
Oder ja, das meine ich nicht.
Das ist was anderes, ja. Aber das ist auch nichts für die Kneipe.
Ja. Nee, wir hatten uns ja privat mal unterhalten, dass wir eigentlich gar nicht so die Kneipenspieler sind. Ne, also, wenn wir irgendwie mit Freunden trinken, dann ist es dann halt das Trinken und dann redet man.
Dann ist der Fokus auch aufs Saufen.
Genau. Nein. Und in Kolumbien ist es ja viel so, da wird dann viel drumherum auch gemacht. Also da wird da hier gespielt, da gespielt und dort noch irgendwie was unternommen. Aber das ist dann nicht der Fokus aufs Besoffenwerden.
Ich muss sagen, ich bin nicht der Fan von so Kartenspielen oder so. Das holt mich nicht ab, weil entweder sind das so Kartenspiele, wo du einfach Glück haben musst, dass du die richtigen ziehst. Oder du musst dich richtig konzentrieren und dann kannst du dich auf nichts anderes mehr konzentrieren und dich nicht mehr unterhalten oder so. Das finde ich dann immer doof. Aber so Wurfspiele, so, ich meine, Darts holt man mich auch mit ab. Da habe ich dann doch irgendwie diesen Wettkampftypen.
Habe ich jetzt auch gemerkt. Ich spiele in letzter Zeit viel Scrabble und viel Rummy Cup. Und das sind ja einerseits Glücksspiele, andererseits musst du auch was drauf haben. Und ich werde halt ehrgeizig und ich spiele gegen Leute, die machen das zum Spaß. Und das ist natürlich einerseits gut für mich, weil dadurch gewinne ich immer. Aber das nervt mich auch, weil ich keinen Anreiz mittlerweile mehr habe, weil ich weiß, dass ich gewinnen werde. Weil die spielen das so Larifari und wenn ich Rummy Cup spiele, dann soll man mich auch nicht ansprechen.
Die Freude ist auch eine andere. Weil wenn man dann, man will ja dann auch den anderen nicht auf den Sack gehen und sich dann super doll freuen. Aber irgendwie ja schon.
Weil man es einfach vor allem, wenn man ihn noch nicht so gut kennt. Weißt du, dann ist man ja kein Assi und steht auf dem Tisch und macht den an. Also wenn wir beide spielen würden, da würde es ja nur Feuer geben. Aber da muss man so, oh ja, toll, hab gewonnen. Ja, war Glück. Nein, war nicht Glück. Ich bin einfach besser. Okay. Aber das sage ich ja nicht.
Lassen wir so stehen. Ich glaube, da sind wir gut reingekommen in die Folge. Erstmal wollen wir uns nochmal bedanken für die letzte Folge, für die viele Unterstützung, die wir bekommen haben und ja, guten Rückmeldungen. Oder Kritik gab es auch ein bisschen, aber alles gut. Und ja, wenn ihr, also sind viele neue dazugekommen, deshalb, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr in zwei Wegen ganz einfach machen. Ihr könnt uns erstmal auf Spotify folgen. und dann auch bewerten. Es geht über die Maske mit den 3 Punkten und dann auf Show bewerten. Dann könnt ihr da 1 bis 5 Sterne geben, am besten natürlich ein bisschen mehr Sterne. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und wenn ihr dann noch mit uns kommunizieren möchtet, weil ihr Kritik habt, weil wir Spieler XY vielleicht falsch eingeschätzt haben oder was anderes, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram 100% Podcast. Und da bemühen wir uns auch immer recht zügig zu antworten. Genau, das dazu.
Ja, Tipprunde ist ja auch verlinkt. Da kommen wir dann natürlich immer noch zur gegebenen Zeit zu. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, für Mike lief es diese Woche nicht so gut. Und noch eine organisatorische Sache. Nächste Woche ist ja DFB-Pokal. Ja, irgendwie, weil wir auch mit den Aufnahmen gucken müssen, wie das passt für uns beide, werden wir wahrscheinlich nicht alle DFB-Pokalspiele drin haben. Und daher wollen wir einfach, wenn ihr Fragen habt zu unserer Person oder Einschätzungen, die ihr gerne von uns haben wollt, schreibt uns die gerne und dann finden die vielleicht ihren Weg in die nächste Folge, weil wir halt da ganz gerne wieder ein Q&A drin hätten. Wir haben auch noch ein paar andere Ideen. Also das wird wieder so eine gute Mischmasch-Folge. Natürlich, DFB-Pokal wird auch nicht zu kurz kommen. Aber unser Main-Gebiet ist ja die zweite Bundesliga und die hat am Freitag ihren zweiten Spieltag gestartet. Wo willst du zuerst hingehen?
Machen wir erstmal die Aufsteiger, würde ich sagen. Regensburg gegen Ulm war das erste Spiel. Regensburg ja nach der Auftaktpleite in Hannover mit 2 Änderungen. Man hat den ja doch recht überforderten Brian Hein für Schönfelder ausgetauscht und Kühlwetter ist für Ganaus in den Sturm gerückt und Ulm hat Krattenmacher für Keller auflaufen lassen, ansonsten unverändert. Und ich muss sagen, das war das erwartet umkämpfte Spiel. Also können wir direkt mit einer Statistik reinstarten. 126 zu 130 Zweikämpfe. Parallel,
das ist ordentlich. Ich hab,
parallel Fürth gegen Lautern hatte 72 zu 83 Zweikämpfe.
Alter.
Also man hat sich gut gekriegt.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass zwar zweite Liga drauf stand, man hat aber gemerkt, dass die beiden noch sehr viel dritte Liga in sich haben. Also das war ein Drittligaspiel, was auf Sky ausgestrahlt wurde. Rein von der Qualität auch, also Passquote, beide so um den 70er-Bereich. Das ist schwach. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es beide so um die 66%. Heißt ja, weil es jeder dritte Ball dann wieder die Partei gewechselt. Und so kommt es auch eigentlich gar nicht zu großen Torchancen, bis auf Standards. Und so geht dann Regensburg letztendlich auch in Führung. 34. Spielminute ist es dann schon. Halbfeldfreistoß. Sie geht durch, wird dann von, ich weiß gerade nicht wem, wieder scharf gemacht. Kodake, dann.
Achso, Kotak köpft den Ball in die Mitte, Reichert macht den mit der Hacke scharf, Gahl kann ihn nicht so richtig klären und ja, Kota ist Definition humorlos.
Ja. Und dann steht es 1-0 und von Ulm kommt zu dem Zeitpunkt und darüber hinaus bis zur ersten Halbzeit eigentlich kaum was.
Ja, das habe ich auch so. Nichts. Also man hat sich halt wirklich recht gut neutralisiert. Regensburg hat jetzt auch nicht die Riesenchancen. Vielleicht leichte Vorteile, kann man drüber reden, ob die 1-0-Führung verdient ist. Ist auch egal, fragt ja keiner mehr nach. Zweite Halbzeit passiert auch nicht so viel. Also Hiegel hat einen Abschluss aus der Drehung, wo Gebhardt hält. Der Regensburger Torwart ist da gut zur Stelle. War jetzt aber auch keine 100%ige Torchance. Ulm versucht dann so ein bisschen natürlich zu drücken. Regensburg kann natürlich auch Ulm kommen lassen. Und da muss man halt die Kette von Regensburg mal loben, weil die ein blitzsauberes Spiel gemacht hat, eigentlich keine große Chance zugelassen hat. Besonders aufgefallen ist mir da Bräunig, der gute Statistiken hat auf jeden Fall. Ich konnte das Spiel leider nicht live sehen. Und ja, da kann man Regensburg auf jeden Fall loben, nach dem schweren Start, der jetzt so eine Reaktion zu zeigen.
Ja. Da gehe ich in einem mit. Ulm stirbt so ein bisschen den Tod der Ineffizienz. Auch einfach wahrscheinlich auch dieses, ja, einfach nicht kalt genug, hinten ein bisschen schläfrig. Auch als sie dann offen, also mussten ja aufmachen, um das 1-1 zu kriegen, wurden sie dann nochmal ausgekontert, wo den Strumpf einmal gut wegrätscht. Aber das ist ein Spiel, was man halt verliert, weil man unerfahrener ist, würde ich sagen.
Ja, vielleicht auch, weil die Mittel dann ein bisschen gefehlt haben, sich dann doch wirklich Chancen rauszuspielen. So. Weil es waren irgendwie alle sehr blass. Also ich habe da jetzt keinen, der mir aufgefallen ist. Bei Regensburg muss ich sagen, für mich ist da Man of the Match Kota. Der hat das Tor gemacht, ist quasi selber so ein bisschen vorbereitet, hat 15 von 19 Zweikämpfe. Das ist für einen linken Mittelfeldspieler schon sehr stark. Alle Dribblings abgeschlossen. Eine Schwalbe leider auch, aber an sich sehr auffälliges Spiel.
Gut. Wollen wir dann auf den Betzenberg, wenn du nichts mehr hast?
Ja, nächste Spiele, vielleicht noch interessant. Regensburg in Berlin und Ulm gegen Düsseldorf zu Hause. Also für Ulm ist schwierig jetzt nächste Woche, ne? Da musst du auch langsam punkten.
Ja, und das wird ja nicht einfacher, denn sehr ausgeglichene zweite Liga kann aber Ulm natürlich auch immer noch in die Karten spielen. Auf dem Betzenberg, das erste Heimspiel für Kaiserslautern gegen die Sportvereinigung Fürth.
Spielvereinigung.
Und Spielvereinigung. Ich habe jetzt schon eine Aussage für dich. Futkoi ist der größte Erzfeind jedes Gegners.
Ja, da gehe ich mit, absolut. Ist so ein Spieler, wenn du ihn in deiner Mannschaft hast, liebst du ihn. Und ich glaube, als gegnerischer Fan vor allem hast du den Typen einfach nur. Und das Gleiche spiegelt sich in dem Spiel auch wieder.
Ja, wurde ja, glaube ich, dann auch ausgebuht bei jedem Ballkontakt. Wo ich aber sagen muss, klar, er hebt recht schnell mal ab, hat aber auch immer einen Grund dazu. Also den Elfer, da wird ihm halt auf den Fuß gestiegen, wo Tomiak, glaube ich, gelb sieht, da wird er auch, also da zieht er auch den Kürzeren, weil er, glaube ich, einen auf die Wade bekommt, weil Tomiak ihm draufsteigt. Alles nachvollziehbar, deswegen kann ich bis jetzt noch nichts Schlechtes sagen. Ich hatte erst die Angst, dass es nicht in die Richtung Amino Sieb geht, wo dann jeder Kontakt direkt auf dem Boden liegend ist. Ist es aber nicht. Ja, und was ich mir, also ich habe das Spiel in voller Gänze gesehen, muss ich sagen. Ich habe auf Regensburg so ein bisschen verzichtet, habe mir Lautern und Fürth im Einzelspiel angeguckt, weil ich wissen wollte, wie Fürth denn, wie Lautern jetzt genau aufbaut. Weil normal spielen sie ja in einem 4-2-3-1, was dann aber in der Defensive eher zum 5-3-2 wird. Heißt, Tomiak geht hinten in die letzte Kette mit rein. Und dann spielen sie es eigentlich ähnlich wie Pauli letzte Saison. Nur halt nicht mit der gleichen Qualität natürlich. Aber dass Tomiak wieder einen der beiden Sechser macht. Und dann man in so einem 4-2er-Aufbau, je nachdem wie hoch natürlich die Außenverteidiger schieben, spielt man das Ganze. Aber ist schon ganz interessant.
Habe ich auch,
wobei man sagen
Anmerkung
muss,
zu, auf jeden Fall. Also ich wollte nämlich auch das Spiel, ich konnte live nicht gucken, konntest du nur im Nachhinein schauen. Tomiak war ich halt gespannt drauf, das hatten wir letzte Woche nicht angesprochen, hat ja in Ulm schon auf A6 gespielt, ist ja eine neue Rolle, ist ja eigentlich Innenverteidiger. Und ich habe mal so ein bisschen auf ihn geachtet. Er hat recht unauffällig gespielt, hatte aber auch immer so 3-4 Leute um sich rum, da kannst du halt auch nicht viel machen, außer du bist halt Sergio Busquets. Und ja, Lautern hatte sehr aktive Phase am Anfang, wo sie aber keine Torchancen da spielen. Und ab Minute 15 sind sie viel zu passiv geworden, da hat der Kicker geschrieben, also da habe ich die Analyse jetzt her, dass Tomiak in die Kette zurückgefallen ist und man dann allgemein als Fünferkette viel zu tief stand. Man ist nämlich von 50 Metern im Durchschnitt, über das ganze Spiel gesehen, in der Phase zwischen 15 und 30 auf 38 Meter abgesunken. Und das ist genau die Phase, wo Fürth anfängt, sich bessere Chancen rauszuspielen, weil sie einfach mehr Platz haben. Und Kral rettet Lautern da ein ums andere Mal vor dem Rückstand.
Ja, es gibt ja die Doppelchance, bis es dann auf anderer Seite zu einem Eckball kommt, den Naue neu direkt in Boomerang verwandelt, weil der Lautern so um die Ohren fliegt. Futkoi ist alleine durch, lässt Tomiak, glaube ich, stehen und dann tritt ihm Haier auf den Fuß. Wird das weiterspielen gelassen, aber der VAR meldet sich und gibt den Elfmeter. Für mich nachvollziehbar, weil er trifft ihn halt ganz klar. Und wie Green den dann reinmacht, ist dann halt auch einfach sehr, sehr lässig.
Ja, da habe ich eine Frage an dich als Torwart. Green hat ja letzte Woche den gleichen Elfer auch in der Art geschossen. Warum bleibt man als Torwart nicht stehen und guckt wirklich nur, was er macht und springt dann einfach hinterher? Weil ich meine, den Ball würdest du bekommen.
Kann sein. Da wollte ich mal drauf eingehen. Das kann nicht sein, dass du als Torwart auf der Linie stehen musst. Du darfst keine Latte mehr berühren, du darfst keinen Wischi-Wischi mehr machen, du darfst dir nicht mehr Shit-Talken. Aber die Spieler dürfen abbremsen, die dürfen irgendwelche Schussfakes machen, die dürfen ihren Anlauf verzögern. Also, das ist ja super unfair und das ist die Scheiße gerade als Torwart. Du weißt ja mittlerweile nicht mehr, wie er schießt. Es hätte auch einfach sein können, dass Green einen Zwischenschritt reinbaut und dann stehst du da. Also, das ist so ein Scheiß, weil du bist als Torwart schon klar unterlegen. mit, weiß nicht, was ist das, 79% an Torquote, dann darfst du dich nicht mal mehr irgendwie mehr bewegen, du musst auf der Linie bleiben. Und wenn ich an die EM denke, wie Lewandowski da 3 oder 4 Mal im Lauf abstoppt, da kriegst du einen epileptischen Anfall als Torwart.
Ja, also ich finde es auch unfair. So, ich fände da eine Regel wie beim Handball vielleicht besser, dass man da 3-Meter-Strich macht und dann als Torwart in dem Raum darfst du machen, was du willst. Das wäre ein bisschen fairer. So ist es egal, weil Fürth in Führung geht. Danach hat Lautern 2 gute Chancen, wo ich sagen muss, es ist ein bisschen Marke Zufall. Also einmal die Flanke von Ritter aus der Drehung, wo Hanslik da per Hacke weiterleitet, Meier Höfer auf der Linie klärt. Und dann gibt es noch eine Ecke, die auch durchrutscht, wo ich glaube Müller dann auf der Linie klärt.
Wieder Meier Höfer, glaube ich.
Ja, kann auch sein. Genau, da hätt's einen Ausgleich machen können. Ich muss sagen, wäre aber nicht verdient gewesen. Weil ich Fürth erste Halbzeit wirklich richtig stark fand. Und dann erzielen sie auch das 2-0.
Genau, Lautern meist durch Standards gefährlich. Kennt man ja auch nicht anders oder ist ja ein bekanntes Thema in Lautern. Und du hast das 2-0 gerade schon angesprochen. Das ist eine schöne Verlagerung von Green. Wir haben ja schon letzte Saison drüber gesprochen. Der hat einfach dieses Old Man's Game entwickelt. Der hat auf einmal mehr Übersicht, mehr Passqualität. Das ist unfassbar. Findet auf rechts Regota. Die Flanke kann Srebeni noch nicht verwandeln, aber den Nachschuss staubt dann Futkoi ab und so geht es dann auch nicht unverdient mit dem 2-0 in die Halbzeit.
Geht's nicht. Das 2-1 fällt noch vor der Pause. Halbzeit
noch, ne?
Ja,
es ist natürlich. 46. aufgeschrieben.
Natürlich ein Standard. Ja, ich habe ja immer mit Plus arbeiten da. Halbfeldstandard, ich denke mal von Ritter. Ich glaube, Fürth hatte Schwierigkeiten bei der Zuteilung, weil Tomiak am zweiten Pfosten wirklich komplett blank ist, kann den Ball in die Mitte legen und Hanslik kann dann ja aus kurzer Distanz zum Anschluss treffen. Neul hat da keine Chance. So, damit geht es dann in die Halbzeit und dann stellt der FCK auch wieder um auf 3-5-2, bringt Mause vorne rein, später dann noch Ache auch und Fürth ist in der zweiten Halbzeit eindeutig zu passiv, weil man lässt Lautern dann in dieses Spiel reinkommen.
Ja. Und dann lässt man noch die altbekannten Fans dann noch irgendwie, ja, so merken, dass hier was geht. Und dann baut sich das Ganze so auf, bis es sich dann schließlich kurz vor Schluss, 5 Minuten vor Schluss entlädt. Schöner Ball oder schöne Seitenverlagerung auf Opoku, der für mich ein Stück zu leicht an Asta, glaube ich, war es, vorbeigeht. Spielt dann zu Ache und Ache macht das dann wie Sivci Vazel gegen Nürnberg. Er nimmt den ersten Kontakt, dreht auf. Hat ein bisschen Glück, dass er abgefälscht ist, aber genau so ein Stürmertor brauchst du halt. Dann ist es 2-2 und hinten raus dann doch schon gerecht, weil die erste Halbzeit klar an Fürth geht, die zweite aber auch wiederum klar an Kaiserslautern.
Ja, würde ich mitgehen. Also wer mir gut gefallen hat auf Lautrer Seite war Jambra nach der Hereinnahme. Weil erste Halbzeit ging über rechts gar nichts, also da lief nichts. Und zweite Halbzeit war da auf jeden Fall ein Aktivposten. Also Aachen natürlich auch wieder Tor gemacht, sein 17. im 27. Spiel, die Quote ist ein Brett. Und Fürth, ja, hatten wir schon angesprochen, fand ich Green und Futkoi auf jeden Fall die beiden, die mir aufgefallen sind.
Ich finde Philipp Müller noch sehr gut, spielt ja neben Green auf der 6, so ein bisschen diesen Robert-Wagner-Ersatz. Und der hatte ein paar Bälle drin, die sehr risikoreich waren, die ihn auch schnell um die Ohren flogen. Aber man darf ja nicht vergessen, er ist noch sehr jung. Er fordert immer weiter die Bälle. Also wenn er einen Fehlpass spielt, dann fordert er, also der ist so ein bisschen wie Toni Kroos, der spielt einfach trotzdem den gleichen Ball nochmal danach. Weil er weiß, dass das der beste Ball ist.
Nur, dass Kroos kein Fehlpass gespielt hat.
Genau. Aber so vom Mindset her, also der lässt sich da gar nicht beirren und ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt diese Saison noch bei Fürth entwickelt.
Mhm. Ja, ich denke mal, damit haben wir das Spiel auch ganz gut zusammengefasst. Lautern jetzt gegen Münster auswärts. Mit 2 Heimspielen in Folge Münster. Und Fürth gegen Paderborn. Ist ein Spitzenspiel, kann man auf jeden Fall sagen. Und damit gehen wir aber zum Samstag erstmal. Da haben wir am Anfang Düsseldorf-Karlsruhe, würde ich sagen. Da ist das Spiel, worauf ich mich vielleicht am meisten gefreut habe. Und da passiert natürlich
am wenigsten. Am meisten enttäuscht wurde.
Ja. Ich habe es dir schon gesagt, das war die unnötigste Zusammenfassung oder die war unnötig lang. Ich habe noch nie Zusammenfassungen gesehen mit mehr Wiederholungen und mehr Schüssen, die jenseits von Gut und Böse gelandet sind. Da lief nicht so viel.
Ich hatte mir in der ersten Halbzeit, hatte ich Konferenz an und in der zweiten Halbzeit wollte ich mir ein Einzelspiel raussuchen Und ich habe mir nur die, also man kriegt ja in der Halbzeit immer von Sky die Zusammenfassung der ersten Hälfte gezeigt von den ganzen Spielen. Und da habe ich mir Fortuna KSC angeguckt und wusste sofort, da fällt heute kein Tor mehr. Das lohnt sich überhaupt nicht, sich das anzugucken, weil ich weiß, dass da nichts mehr passieren wird. Und ich habe recht behalten, weil es passiert auch nichts. Also beide haben offensive Versuche, beide, ja, haben aber auch einfach eine sehr gute Defensive und spielen sich damit so ein bisschen kaputt. Bei Fortuna muss man auch sagen, man merkt so ein bisschen das Fehlen eines klaren Neuners. Also da, du hast keine Anspielstation, der es klatschen lässt, der vielleicht nochmal zwei Innenverteidiger zieht. Da geht da natürlich auch einfach viel Platz verloren für Klaus oder ich weiß gar nicht, wer jetzt auf der linken Seite war, ob es Jastrzemski war.
Ich meine, Appelkamp hat da auch, ist ja auch vorne mit auf jeden Fall, könnte sein.
Ja, aber da merkt man einfach ein Defizit.
Gebe ich dir recht, das fehlt einfach, da muss Femme schnell wiederkommen. Die einzig erwähnenswerte Situation, erste Halbzeit, ist eigentlich der Wanicek-Freistoß an die Latte. Sonst kann man das abhaken. Beide Teams halt wirklich sehr ballsicher, hohe Passquote, das sieht technisch alles gut aus. Es ist halt nicht sehr effizient, vorne kommt wenig Ball rum. Zweite Halbzeit fand ich Düsseldorf den Ticken besser, ein etwas mehr Zug nach vorne, aber auch da jetzt keine. Also Oberdorf hatte einen Kopfball zum Beispiel, aber jetzt keine, wo ich sage, keine Chance, die muss rein. Düsseldorf-Analyse hast du schon vorweggenommen. Ich fand bei Karlsruhe Franke sehr stark, hat hinten alles dicht gehalten, 94% Passquote, 100% Zweikampfquote, also viel besser kannst du als IV nicht spielen. Und damit, ja, ich denke mal, für beide ist der Punkt in Ordnung, haben jetzt beide 4.
Kann man mitleben.
Für Karlsruhe vielleicht noch ein bisschen besser, weil sie halt auswärts gespielt haben. Düsseldorf jetzt gegen Ulm, Karlsruhe gegen Elversberg. Und ich glaube, das ist das Stichwort für dich, Elversberg mal einzuleiten.
Ja, wir gehen nämlich zur Kaiserlinde und zum siebtschönsten Heimtrikot laut One Football, nämlich das Elversberg-Trikot, was ich immer noch nicht verstehen kann, aber ist ein anderes Thema, denn Elversberg trennt sich 2-2 gegen Köln, nachdem man Glück hat in der ersten Halbzeit mit 0-1 vom Platz zu gehen und dann aufdreht und hinten raus, ja, fast schon ein bisschen unglücklich, dass 2-2 kassiert, dennoch ein verdientes Unentschieden, wie so viele, dieses Wochenende. Köln wechselt ein paar Mal durch, es ist Meiner neu drinne und Dominik Heinz?
Ja.
Dominik Heinz. Ja. Kommt für Pauli rein. Und es ist ähnlich wie gegen den HSV oder wie es gegen den HSV aufgehört hat, denn man hat viel Ballkontrolle, man hat auch viel Ertrag, nur halt nicht in Toren. Also man hat in der ersten Halbzeit 11 Torschüsse zu, ich glaube, 2. Und Damien Downs hat einen XG alleine von 1,0.
Ich muss auch sagen, also Köln wieder sehr gefällig gespielt, richtig starke Kombinationen drin, sich gut in den 16er gespielt, auch da gute Entscheidungen getroffen. Das Einzige, was halt das Problem ist, ist der Abschluss. Da hatte ja Downs diese erste Chance, wo er den Ball nicht so richtig trifft, auch so auf einer doofen Höhe bekommt. Dann, was gab es noch? Es gab einen Meiner-Lubicic-Doppelpass, wo Meiner dann aus spitzen Winkel abschließt. Christoph ist da. Und das 0-1 fällt dann in der 22. Minute. Das ist auch richtig schön gespielt. Also Lubicic mit einem Steckpass. Martell bringt den Ball dann so aus der Drehung in den Rückraum. Kommt zu Lemperle, der hat das Auge für Hussein Basic, der da am 16er steht und den dann überlegt einschiebt. Das ist einfach ein sehr gutes Tor und es ist hochverdient.
Ja. Dann hat natürlich Köln Chancen auf das 2-0. Das passiert nicht mehr, deswegen geht es mit dem 1-0 in die Pause und es passiert genau das, was dir eigentlich nicht passieren darf. Du machst dir ein bis jetzt sehr, sehr gutes Spiel kaputt oder Elversberg holt es sich auch einfach wieder. Der gerade eingewechselte Aslani sorgt für sein erstes Zweitligator und für den Ausgleich. Es ist über rechts gespielt, dann wollte, glaube ich, Dominik Heinz klären, kriegt den Ball nicht ganz raus. Und dann ist es eine Passstaffette im 16er auf 5 Metern von Elversberg, die einfach sehr, sehr gut ist. Also alles One-Touch, alles perfekt temperiert. Und Aslani ist dann alleine vor Obig, macht dann das 1-1.
Ja.
Und da beginnt dann die Sturm- und Drangphase von Elversberg.
Genau, ich würde auch sagen, also die Vorarbeit von Fellhauer ist richtig stark. Wenn du 10 Meter zentrale Position den Ball bekommst, dann geht bei vielen einfach der Tunnelblick an. Da suchen die nur noch einen Abschluss, auch verständlich, aber den dann noch rüberzulegen. Das ist schon stark. Elversberg ist dann entfesselt. Also die haben einen Angriff gehabt. Das war Wahnsinn für mich. Die haben das Pressing von Köln perfekt überspielt. Dann, ich glaube, zwei, drei One-Touch-Pässe, dann einen öffnenden Ball raus. Und der Ball kommt dann zu Pfeil, der dann im letzten Moment von Paccarada geblockt wird. Gab ein bisschen Proteste wegen Handspiel, ist für mich kein Handelfmeter. Aber das war ein richtig starker Angriff und da sieht man einfach, was Elversberg auch spielen kann, wenn man die mal loslässt.
Das sieht man, finde ich, auch beim 2-1. Es ist ein Pass von Faye über die Abwehr rübergelupft, perfekt in den Lauf temperiert von Aslani, der den eigentlich schon selber machen könnte, aber so überlegt rüberspielt. Ich meine, Aslani ist 19, ich mit 19 wäre nicht so cool geblieben. Und dann macht ihn Schmal, auch vorher eingewechselt, zum 2-1. Also Elversberg, ich kann verstehen, warum Leute sie runtergerät haben, aber genau deswegen mag ich es, Elversberg zu gucken, weil die sehr Spaß machen. Also die spielen einfach mit dieser Scheißegal-Haltung und wenn es nicht funktioniert, ja, dann spielen wir jetzt irgendwas anderes halt. Ja, juckt. Und das macht einfach unglaublich Spaß, denen zuzugucken.
Ich gehe absolut mit. Ich bin auch irgendwie Fan langsam. Wobei ich an den Pass denken musste von Pfeil auf Aslani. Kennst du diesen Assist von, ich glaube, Hurado auf Raul?
Wo den so in der Drehung mitnimmt?
Ja, genau, wo, glaube ich, Hurado so aus der Drehung mit dem Außenriss den rüberlupft und Raul, ich glaube, auch per Lupfer abschließt. Vielleicht noch ein bisschen, noch ein Regal drüber, aber ich fand, irgendwie hat mir das Flashbacks gegeben. Alle Schalker werden sich erinnern. An das Tor auf jeden Fall. Dann ist so ein bisschen Leerlauf, Neutralisierung und Elversberg schafft es dann aber nicht, das Ganze über die Zeit zu bringen. Nach 84. Minute ist es eine simple Ecke auf Hübers, die gut getreten ist. Hübers steigt da gut hoch, der Ball schlägt in der langen Ecke ein und damit, es gab dann noch eine weitere Chance per Kopf durch Hübers, wo Christoph halten kann. Damit, 2:2 würde sagen, für Köln ein bisschen wenig. Weil man, also 2,45 zu 3,39 XG, man hatte in der zweiten Halbzeit auch noch das 1-1 von Downs gegen Christoph. Die Chance, also Köln bis zum Abschluss ist richtig gut, gefällt mir wirklich sehr gut, wie sie kombinieren. Sobald es dann an den Abschluss geht, da hapert es halt.
Ja, also nicht viel Veränderung, außer die Passqualität wie zum letzten Jahr, weil da ist ja Köln meistens auch an sich selber gescheitert vor dem Tor. Wer es beheben sollte, war Marc Uth, der tut mir mittlerweile auch sehr leid, sein Comeback gegeben hat nach langer, ich glaube, Knieverletzung war es und nach 5 Minuten direkt wieder anzeigt, geht doch nicht. Ich habe mir jetzt keine Diagnose angeguckt, aber ich hoffe einfach auf eine baldige Rückkehr.
Ja, also hoffen wir auf eine Zerrung oder so, aber Uth ist ja auch leider mit Historie ausgestattet, was das angeht. Ja, kann man nur gute Besserungen wünschen. Zu Elversberg haben wir jetzt auch schon viel gesagt eigentlich. Ich finde, also Aslani und Pfeil, die haben echt ein paar Zocker. Das macht einfach Spaß, das ist unbekümmert. Das kann man sich gut angucken und so sehe ich Elversberg auf jeden Fall noch Punkte holen, sind ja jetzt auch noch ungeschlagen. Nächste Woche Karlsruhe wird schwer auswärts und Köln hat vielleicht den idealen Gegner jetzt, um den Knoten platzen zu lassen nächste Woche vor großer Bühne.
Übernächste,
stimmt, ich vergesse immer, das Pokal ist gegen Eintracht Braunschweig. Genau, da sind sie Favorit. Punkt.
Gehe ich mit. Wer war deiner Meinung nach Favorit beim Freundschaftsduell Nürnberg-Schalke?
Da war Schalke für mich der Favorit, würde ich sagen. Vorher auf Nürnberger Seite gab es noch einen Neuzugang, mal hier im Reli. Stürmer 1,87, ablösefrei von Zagreb gekommen, hat schon 50 Mal Europapokal gespielt. Und dann noch Pinola als Co-Trainer, finde ich richtig geil.
Der ist stark. Allgemein, dass Nürnberg zwei Spieler oder zwei Stürmer kauft mit Vita, also einmal Jani Serra und einmal Emreli, und am Ende trotzdem Schleimer spielt, finde ich erstmal stark. Macht er aber auch in diesem Spiel wieder sehr gut. Schalke rotiert auch, Aydin rutscht vorne raus und dafür kommt der Bruder von Rasmus Højlund, nämlich Emil, rein. Habe ich wenig von gesehen. Er ist sehr zweikampfstark, verliert wenig Bälle, aber natürlich, was man sich von einem Neuner wünscht, ist halt ein Tor und da kam er noch zu wenig in die Situation.
Ja, hätte ich jetzt wenig hinzuzufügen. Ich muss sagen, der Beginn ist recht zögerlich. Keiner mit so richtig großen Chancen. Wenn, dann Schalke am Anfang. Karaman hat da eine, wo er nach so ein bisschen Gewühl im 16er vorbeischießt. Gantenbeine Flanke auf Bachmann, der da völlig frei zum Kopfball kommt, wo Reichert halten kann. Und eigentlich können wir auch direkt zum 1-0 gehen. Das ist ein Standard aus dem Halbfeld. Und Cissé läuft halt durch und kann den Ball dann mit dem langen Bein reinspitzeln. Für Cissé, muss ich sagen, freut es mich, weil er ein schweres Jahr hatte, jetzt bei Olympia war, aber wohl sehr fit wiedergekommen ist und sich jetzt halt so ein bisschen beweisen musste, ob das jetzt Zukunft hat bei Schalke oder nicht. Und bis jetzt macht er das gut. Und jetzt mit dem Tor halt auch immer Werbung, ne?
Stimme ich zu. Finn Jage sieht da nicht so gut aus, weil der halt genau hinter ihm runterkommt. Man weiß natürlich immer nicht, was so beim Freistoß gerufen wird. Er hat Schleimer direkt angeguckt, als hätte er gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, ich oder Schleimer oder kennt man ja, weißt du, dann sagt der Torwart Torwart und am Ende kommt er doch nicht raus, ob es in diesem Fall so war. Finn Jage mit dem, also der Junge ist 17 oder 18, jetzt auf dem rumzuhacken macht wenig Sinn, aber man merkt halt auch noch, dass er nicht gestandener Zweitliga-Innenverteidiger ist, weil es halt immer noch die Spiele gibt, wo er halt mal einen Durchhänger hat. Ja, wo er auch mal ein bisschen, das ist völlig normal. Ich wünsche mir immer noch eine gute Karriere. Und obwohl Schalke das Heft des Handelns in der Hand hat, geben sie es auch recht schnell wieder her, denn kurz vor der Pause kommt es zum Aufreger des Spiels.
Was heißt, sie geben es wieder her? Es wird ihnen entrissen. Man muss ja mal ganz klar sagen, es wird ihnen einfach entrissen, weil es ist eine Flanke von Schalke, die irgendwie rausgeköpft wird. Und dann kommt es ja zu so einer Pressschlag oder als Janda und Schallenberg prallen aufeinander. Schallenberg vorher schon gelb wegen Meckern gesehen. Janda steigt da aber eigentlich Schallenberg eher auf den Fuß, der auch eine Wunde davon trägt. Das Problem ist, Schiri, Nicolas Winter, glaube ich, hat es nicht richtig gesehen und zückt halt die gelb-rote Karte für Schallenberg. Problem daran, und das ist ein Witz für mich, der VAR darf da nicht eingreifen, weil es eine gelbe Karte ist und keine rote.
Das ist eine gelbe Karte,
Also wenn du schon den VAR hast, dann musst du diese Regel auch anpassen, dass du halt auch bei gelb-rot gucken kannst. Weil das macht das Spiel völlig kaputt.
Da gehe ich mit. Dennoch, weil ich weiß, dass er den VAR-Einsatz nicht haben darf, finde ich die Entscheidung, die er dort getroffen hat, gerecht. Oder was halt gerecht, aber ich finde sie nachvollziehbar, weil als ich das Spiel gesehen habe und das vorher gesehen habe, dachte ich mir auch im ersten Moment, ja, gibt jetzt Gelb für Scheinberg, weil es sieht halt nicht gut aus. Also Janda rasselt auf ihn drauf, aber es sieht halt so aus, als würde Scheinberg ihn einen Block stellen. Ist eine harte Entscheidung, kann ich aber nachvollziehen.
Ist eine Fehlentscheidung
für mich. Weil es einfach,
es sah halt so aus, es stimmt, es sah so aus, aber es ist einfach falsch. Und das hat der Schiri auch noch im Nachhinein nochmal gesagt, dass er das so nicht mehr entscheiden würde. Schalke legt da jetzt auch Berufung ein gegen die Sperre auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch vernünftig, weil das wäre, ja, ich sag mal, der ideale Ausgang ist es jetzt nicht, aber gut, Platzverweis, und dann ist es, glaube ich, keine Spielsperre, ne?
So wäre es dann. Ne, also glattrot sind ja meistens zwei, außer du rastest völlig aus und gelbrot ist meistens eins, ne?
Gelbrot müsste ein Spiel sein. Wenn sie gegen die Sperre Berufung einlegen, wäre es ja dann kein Spielsperre.
Ja genau, dann würde es halt, wenn es durchgeht, das ist ja immer dann die Sache, dann wäre Schallenberg halt trotzdem gegen Magdeburg dabei nächste Woche, aber das wird sich zeigen. Damit geht es in die Pause. Ja, Mann ey. Mann. Das ist doch echt, ich brauche keinen DFB-Pokal, brauche ich nicht.
Ist er überbewertet. Genauso überbewertet ist es, 20 Minuten lang ein Mann weniger zu sein, denn Schalke sagt sich, pass auf, wir haben so eine gute erste Halbzeit gespielt, lass uns das einfach mal mit dem Arsch wieder komplett einreißen. Es ist kurz nach Wiederanpfiff eine recht simple Flanke, die den ganz freien Schleimer findet, wo die Schalke-Abwehr sich einfach nicht gut absprach, der das 1-1 macht. 9 Minuten später
fängt aber auch schon bei der Flanke an. Also Valentini hat da viel zu viel Platz und dann der Innenverteidiger, kann auch sein, dass es Cissé war, ich bin mir gerade nicht sicher. Ein bisschen weit weg, also ein bisschen näher dran nächstes Mal, dann kann er den Kopfball nicht so gut setzen.
Ja, also Schleimer steht genau zwischen den beiden Innenverteidigern, also einer von den beiden muss ihn nehmen.
Ja, aber das ist immer doof, das ist richtig blöd für eine Innenverteidigung. Wenn du hast 10 Meter Abstand und auf 5 Meter steht der Stürmer, immer eklig zu verteidigen.
Was würdest du machen? Würdest du den vorderen eher nach hinten holen oder
der hintere,
würdest der hintere wärst
nach der vorne gehen? Der hintere muss ranrücken, meiner Meinung nach, weil der vordere tendenziell eher auf den Ball guckt und damit den Stürmer am Rücken hat. Und eventuell kann es ja auch mal noch sein, dass nochmal ein Außenverteidiger hinterläuft oder dass der Außenverteidiger den Zweikampf verliert und dass du dann aushelfen musst. Also würde ich sagen der hintere, aber schwierig.
Gut, du bist ja auch kein Bundesligaspieler.
Ganz knapp nicht.
War es bei dir auch das Knie?
Nee, ich war nicht gut genug. Bin ich ehrlich. Dann geht es Nürnberg aber komplett in Führung. Sie drehen das Spiel. 56. Minute durch Janda. Es wird vorher Pick auf die Grundlinie geschickt, der den Ball dann rumzieht in den Rückraum, wo Janda dann ja den Ball annehmen kann und im zweiten Kontakt direkt abschließt. Schalker Verteidiger kann den Ball da auch nicht mehr von der Linie kratzen. Das ist irgendwie so ein Tor, wenn es in der 90. fällt oder 85., wenn man schon eine Halbzeit in Unterzahl spielt, finde ich es okay, weil dann bist du vielleicht platt, aber so in der 56. Ja. war es mir zu weit weg dann von den Schalkern.
Ja, wenn man sich's bewusst macht, die haben in dem Moment 10 Minuten in Unterzahl gespielt. Es ist ja nicht so, dass sie in der 25. oder so schon rot bekommen haben, sondern es war ja gefühlt mit Pausenpfiff kam die rote Karte. Janda sagt sich dann aber auch, gut, pass auf, hier ist ein Freundschaftsspiel oder ist ja ein Duell der Freunde. Wir machen hier mal wieder faire Verhältnisse und sieht eine ja auch dümmliche gelb-rote Karte. Das Foul ist gelb, davor aber eine Schwalbe noch gezogen, wo er auch verständlicherweise für gelb bekommen hat. Das bricht dem Ganzen aber keinen Zacken aus der Krone, denn was Miro Klose kann, ist Stürmer zu entwickeln und meine Fresse, was hat der Mann aus Schleimer gemacht? Schleimer schult Kaminski zurück in den Kindergarten, nimmt ihn da irgendwie mit der Sohle mit, aber hinter seinem Bein und Kaminski sieht einfach aus wie ein Frührentner.
Ich wusste nicht, dass Schleimer also, sowas
mein
kann.
Mein Gott. Ja. I wasn't familiar with your game.
Genau, das habe ich auch.
Das war, wow. Also da hat man gemerkt, was Selbstvertrauen mit einem machen kann.
Ich dachte immer, Schleimer oder mein Bild von Schleimer vorher, das war ein Offensivspieler, der mir nichts gegeben hat. Wirklich. Also wirklich, letztes Jahr hat er mir nicht viel gegeben. Hat natürlich
das ist so ein Positionsloser.
Genau, so 10 Stürmer aus, ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht einschätzen. Und jetzt hat er letzte Woche schon einen guten Assist gespielt. Jetzt holt er wieder so ein Ding raus, wo ich auch vorher sagen muss, das ist vorher richtig gut rauskombiniert von Nürnberg. Da sind auch 3, 4, 5 Pässe One-Touch gespielt. Und dann ist es ja so eine Hollywood-Story, weil Schleimer zwar im 1 gegen 1 gegen Hekerin scheitert, aber dann der eingewechselte Lubach in seinem Profidebüt mit seinem ersten Ballkontakt den Abstauber setzen kann zum 3-1. Einfach eine schöne Geschichte. Und das Tor auch. Es wäre noch ein bisschen schöner gewesen, wenn Schleimer den gemacht hätte, weil dann wäre es für mich ohne Wenn und Aber Tor des Spieltags.
Für mich auch. Und so endet das Spiel 3-1. Verdient kann man schon sagen, weil Nürnberg halt nun mal aus der Überzahl genau im richtigen Moment die Schlüsse zieht und die Überzahl ausspielt, machen sie gut. Was mir bei Schalke aufgefallen ist, vor allem im Aufbauspiel, gab es oft sehr, sehr gegensätzliche Laufwege. Also nicht irgendwie, dass einer tief kommt und einer tief geht, sondern eher das Problem, dass es einfach Missverständnisse gab. Also die Innenverteidiger spielen ein bisschen durch, dann hat sie es hier den Ball, dreht auf, um ihn auf Mörken weiterzuleiten. Da Bachmann sich aber in die Innenverteidigung hat fallen lassen, geht Mörken, warum auch immer, auf die Sechserposition und Cissé hat somit keinen Außenbahnspieler, den er anspielen kann, muss abbrechen, wieder andersrum spielen und das war 3, 4 Mal der Fall, wo einfach der Sechser dann gefehlt hat, obwohl eigentlich der Platz da gewesen wäre oder Bachmann auch ganz häufig einfach hinterm Rücken oder hinterm Passschatten war oder im Passschatten, weil da einfach zu wenig Bewegung war und das sehe ich gerade noch als Problematik von Schalke. Es wurden viel lange Bälle gespielt, es wurde sich gelegentlich auch mal kombiniert, aber man kann mehr draus machen.
Ja, Dema, das ist halt bei Schalke dem geschuldet, dass man halt quasi eine neue Mannschaft auf dem Platz hat. Ich denke mal, das wird sich dann auch einstellen. Ich sehe die Qualität schon als gegeben bei Schalke. Ja, ja. Ich denke schon, dass sie da eine gute Rolle spielen können, aber es wird halt noch ein paar Wochen dauern. Ich muss sagen, jetzt Pokal, ich habe mir halt die Pokalspiele nicht angeguckt, gegen wen spielt ein Schalke?
Da fragst du den Falschen.
Ja.
Warte, ich guck mal kurz.
Ich hab's auch gleich offen. Ich hasse das, wenn man im Podcast kurz was nachgucken was muss. Aktuelle Spielrunde: Schalke spielt gegen den VfR Aalen. Aber ich war jetzt machbar einschätzen.
War Marco Reus früher, ne?
VfR nee, Aalen? Bei Rot-Weiß Aalen.
Ah, kacke. Entschuldigung an alle Aalener.
An beide Lager. Ich würde sagen, nächste Woche bin ich auf jeden Fall Essener gegen die Dosen. Und
oh ja.
Dann haben wir noch das Spiel um den Namen, ne? Wo ja jeder weiß, dass wir die wahre Eintracht sind.
Da, sorry an alle Frankfurter, aber führt euch hier nicht so auf. Also ihr kamt als Zweites. Ja, komm, geh mir weg.
Ja.
Ihr habt da euren komischen Adler, aber Löwen fressen Adler, sag ich immer.
Ja gut, damit gehen wir weiter, glaube ich, ne? Zum Topspiel. HSV gegen Hertha, schönes Spiel. Vorher noch beim HSV gab es einen Neuzugang, Silvan Hefti von Montpellier. Mhm. Ich will die ganze Zeit irgendwas mit heftig einbauen als Wortspiel, aber mir fällt kein gutes ein.
Hat auch jetzt kein Spiel gemacht, was es rechtfertigen würde. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber hat jetzt keine 3 Tore geschossen oder so.
Ein bisschen Background zu dem Mann: kommt von Montpellier, war ausgeliehen an Genua, an CFC. Hat letztes Jahr 22 Mal Serie A gespielt und kann Rechtsverteidiger sowie Innenverteidiger und auch rechte Schiene. Also ich finde für den HSV ein sinnvoller Transfer, weil also man hat 1,2 Millionen bezahlt für einen Mann mit 2,5 Millionen Marktwert. Mit Europa League Erfahrung.
Vor allem, weil du gerade meintest, Schiene, so wie es aussieht, das hätte ich echt nicht erwartet, zieht der HSV die Dreierkette wirklich durch. Ich bin immer noch gespannt darauf, wie sie es, also ob sie es wirklich in der Dreierkette weitermachen, wenn es gegen tiefer stehende Gegner geht. Was mir auch aufgefallen ist, so fällt ja dann auch in der 11. Minute das Tor, sie arbeiten viel mit Flanken und da merkt man auch, dass das Spiel dann doch nicht auf einen Königsdörfer, der das gut macht, ausgerichtet ist, sondern dann vielleicht doch eher auf einen Davy Selke oder auf einen Robert Glatzel. Also wir hatten ja früher bei Tim Walter bemängelt, dass es immer den gleichen Ablauf hatte. Es geht tief auf die Grundlinie und dann eine flache Flanke in den Rückraum. Und jetzt macht Baumgart eigentlich fast das Gleiche, nur dass er nicht bis auf die Grundlinie geht, aber und eine hohe Flanke geschlagen wird. Also es geht viel, viel mit Flanken.
Ja, das Tor, 11. Minute, können wir auch einfach mal ansprechen direkt. Duziak auf links bei Hertha mit großen Problemen. Zu weit weg gegen Jatta da auf jeden Fall bei der Flanke. Er hat auch gegen Karabic eine Aktion gehabt, wo er ein bisschen alt aussieht. Das ist eine gute Flanke. Gechter ist aber nicht so ganz an Königsdörfer dran, der den Kopfball gut setzen kann. Keine Chance für Ernst. 1-0. Bei Hertha gab es noch was in der Statik des Spiels oder Formation. Das ist ein 4-3-3 wieder. Man hat diesmal aber Karbovnik für Cuisance auf die 8 gestellt. Fand ich ein bisschen besser, weil man dann, meintest du ja letzte Woche, dass Demme da so ein bisschen verloren war alleine. Dass man ihm damit Karbovnik ein bisschen defensiv denken, deren Spieler an die Seite stellt, um ihn da zu entlasten, fand ich besser auf jeden Fall.
Ich frage mich, was mit Gabriel Clemens ist.
Das ist eine gute Frage. Ist er verletzt? Spielt
kaum eine Rolle mehr. Ich glaube nicht.
Aber das wäre schon schade. Ich hoffe nicht, dass er verletzt ist, aber ich hoffe, dass er bald wiederkommt. So.
Dass er einen Grund hat zu fehlen.
Genau. Weil
unentschuldigt.
Auf den habe ich mich gefreut dieses Jahr.
Ich mich auch. Das ist einer meiner Geheimpicks gewesen. Allgemein kann man auch zu Hertha sagen, vor allem in der ersten Hälfte passiert recht wenig. Vor allem offensiv. Sie kriegen es überhaupt nicht zu Ende gespielt. Hamburg macht es besser, kommt auch zu Chancen. Kriegt es aber einfach nicht in mehr als ein Tor umgemünzt. Und so geht es in die Pause.
Ich muss zuerst Leipzig sagen, ich finde, Hertha hat absolut am Fehlstart wieder gebastelt. Ich fand das wirklich, ich fand es wirklich schlecht. Also es war nach vorne hin gar nichts, fand ich. Und zu Königsdörfer hätte ich noch was. Der hat jetzt 3 Tore erzielt. Der sieht aber nicht aus, als hätte er 3 Tore erzielt. Da hatte ein, zwei Aktionen, wo er echt in guten Position war und dann irgendwie recht zögerlich agiert hat. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünschen. Hat ja auch den einen Abschluss gehabt, wo Ernst richtig stark hält. Aber so ein bisschen, du hast 3 Tore gemacht, dann trau dir mehr zu einfach.
Der soll erstmal die Sachen machen, was er kann. Und danach gucken wir ein bisschen weiter.
Seine Stärken sind gerade auslaufen.
Man muss sagen, trotz des Doppelwechsels auf Hertaner Seite kommen sie immer noch nicht ins Spiel. HSV macht das weiter gut. kommt auch weiter zu Chancen und dann ist es, was für mich so komisch ist, aber es ist ein Schuss aus 25 Metern von Tabakovic, der ja so den Sturmlauf von Hertha einläutet. Und als ich den Schuss gesehen habe, hätte ich nie damit gerechnet, weil das war Verzweiflung pur.
Ich wollte auch sagen, also der HSV hat das Spiel eigentlich im Griff, ohne groß aufs Zweite zu gehen. Hertha arbeitet sich rein, Seefruhig auf jeden Fall ein Faktor dafür, der das anstelle von Duziak sehr gut gemacht hat. Und ja, der HSV hat dann die Chance aufs Zweite durch einen Freistoß von Ferrei, wo ich nicht wusste, dass er solche Freistöße schießen kann. Hat er bei uns zumindest nicht gemacht. Hat aber,
wollte ich gerade sagen.
Geht gegen den Pfosten und im Gegenzug fällt dann das 1:1 durch Jonjo Kenny. Ich habe mir die Entstehung nicht aufgeschrieben. Kenny mit dem Haken auf jeden Fall, hat er auch Composure, auf Englisch ja, sagt. Das ist das perfekte Wort dafür, weil er macht den Haken und schön ins Eck.
Der Mann ist das, was Königsdörfer nicht ist, nämlich einfach eiskalt. Nee, das war so ein komisches Ding. Da kommt ja, glaube ich, eine Flanke, die Tabakovic noch so ein bisschen vertändelt. Dann wird die im ersten Anlauf geklärt. Der erste Schuss von Kenny wird noch geblockt. Und dann kriegt er ihn wieder und da macht er den Haken und da macht er ihn rein. Letztendlich muss man sagen, es reichen Hertha 30, 35 gute Minuten, wo ja, man einfach ein bisschen besser spielt, um das 1:1 zu machen, weil der HSV, ähnlich wie gegen Köln, wieder zu passiv wird. Und wenn man nicht Köln als Gegner hat, die einfach das leere Tor nicht treffen, sondern jemanden hat, die auch mal spät wiederkommen können, dann sieht es halt so aus.
Ja, absolut. Also da muss man auch sagen, der HSV befindet sich gerade in so einer Lernkurve, weil man einfach gewohnt ist, dass man den Gegner immer presst, immer den Ball hat, immer quasi das Spiel selber macht. Und jetzt unter Baumgart ist es ja so, dass man auch mal ein bisschen in die Defensive sich zurückfallen lässt, ein bisschen passiver wird. Und da ist halt die Balance immer entscheidend, dass du da nicht zu passiv wirst. Das ist ein bisschen auch das, was Lautern passiert ist gegen Fürth erste Halbzeit. Dass man dann nicht zu tief steht und sich zu weit reindrücken lässt. Und da, finde ich, müssen sie halt noch ein bisschen lernen, da die Balance zu finden. Weil an sich, den HSV auch mal über Konter zu sehen, finde ich eigentlich nicht schlecht.
Finde ich auch nicht schlecht. Ist halt die Frage, wie lange sowas geht. Also da, ich bin immer noch gespannt, wie sie es dann wirklich mal gegen den kleinen Gegner oder gegen den tiefstehenden Gegner ausspielen werden. Auf Herthaner Seite, dass ein 18-jähriger Dreh- und Angelpunkt deines Spiels ist, kann einerseits anzweifelnd sein, andererseits ist Ibrahim Maser genau der Spieler dafür. Und das meinte, glaube ich, der eine Elf-Freunde-Redakteur. Ibrahim Maser muss gucken, dass er jetzt nicht zu schnell zu gut spielt, weil es ist 3 Wochen noch das Transferfenster offen. Und der Verlust, der wäre schon herb.
Ja, Maser ist mir auch gut aufgefallen. Den fand ich als einzigen da vorne irgendwie einer, der was probiert hat, der Akzente gesetzt hat. Den Rest fand ich wirklich nicht besonders. Aber an sich muss ich sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Punkt auch irgendwo in Ordnung. War mir von Hamburger Seite zu wenig. Hertha hat so ein bisschen erzwungen und dann, ja, ist okay für beide, glaube ich.
Ist okay für beide? Passt das zu einem Sonntagsspiel?
Ja, also HSV nächste Woche, HSV hat so ein schweres Auftaktprogramm. Nächste Woche in 2 Wochen in Hannover.
Ich wollte schon sagen.
Und Hertha spielt ja gegen Regensburg. Und vorher wollten wir noch über die Tipprunde reden. Da muss man sagen, Gratulation an Lionel Messi mit 11 Punkten. Das spricht nicht für dich, dass du da 11 Punkte machst bei dem Spieltag.
Ja.
Er hat jetzt 19 Punkte. Darian, wo bist du?
Ich bin Achter.
Darian natürlich mit seinen 4 Punkten.
Ja, du hast ganz schön große Fresse.
Ich weiß.
Du bist auf Platz 56 mit einem Punkt aus dem ganzen Spieltag. Also
ich stehe auf 48. Keimer. 48 stehe ich echt? Hier.
Ja gut, da habe ich mich verguckt.
Einen Punkt gemacht. Das heißt, ich darf nächste Woche mittippen, aber ich muss sagen,
Chapeau.
Kann nur besser werden bei mir. Also viel schlechter geht's nicht. Ja,
ich wollte es gerade sagen. Das ist aber eine gute Überleitung, denn viel schlechter geht's nicht. Dachte man sich auch nach dem Schalke-Spiel.
Boah.
Und dann hat man Braunschweig zu Hause gesehen. Und dann dachte man, ja, geht doch schon schlechter.
Oh, jetzt hast
so, ich habe eingeleitet, jetzt musst du weitermachen. Ich schaffe das mental nicht.
Jetzt hast du dieses Fass aufgemacht. Und ich bin, also so kann man seinen Sonntagmorgen an die Wand fahren. Mein Wochenende war bis 6:43 Uhr gut. dann ging es bergab. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Erstmal, wir fangen genau an wie auf Schalke. Langer Ball, der irgendwie durchrutscht. Philipp im 1 gegen 1 gegen Reimann, hat aber ein bisschen Gegnerdruck. Reimann kann parieren, aber ich finde, man darf auch mal in Führung gehen mit dem ersten Schuss. Weil genau das macht Magdeburg in der 13. Minute durch Martin Kaas. Außen ist es ein billiger Doppelpass zwischen Musonda und Artig, wo Bar aber mal sowas von amateurhaft aussieht. Die ganze Seite ist dadurch blank. Musonda hat dann auch keinen Druck mehr, spielt die Flanke rein im Rücken von Nicolau, entwischt Kaas und der hält den Fuß hin und ist ein netter Nachmittag für Magdeburg ab da.
Oh Alter, jetzt legst du ja hier los mit den ganzen Drehern. Das ist ja, okay. Wunderschön. Man muss auch sagen, es passiert auf Braunschweiger Seite offensiv dann auch kaum was. Also ich kann mich an 3 Abschlüsse von Philipp erinnern, die alle weit außerhalb des 16ers gezogen wurden. Und für einen erfahrenen Torwart wie Reimann ist sowas dann halt auch keine Mühe. Auf Magdeburger Seite ist das einzig Interessante, dass Artig und Bockhorn beide raus müssen. Ja, und so geht es dann auch einfach in eine sehr unspektakuläre Halbzeit, die mit Pfiffen von Braunschweiger Seiten begleitet wird.
Ja. Nachvollziehbar. Also, weil das völlig desolat und verunsichert war von uns. Genau, zweite Halbzeit beginnt mit einer Balleroberung von Kaufmann, der da aber deinen absolut kläglichen Abschluss in einer Überzahlsituation hinlegt. Das war ganz schlecht. Und
man merkt richtig dieses Überhastete gerade. Das merkt man auch bei Philipps Abschlüssen in der ersten Halbzeit. Und dieser Abschluss, ey, der kann ihn rüberlegen. Ich glaube, da läuft Gomez mit. Und der nimmt ihn aus 35 Metern und bringt ihn nicht mal aufs Tor. Alter.
Das ist das, was Jonjo Kenny und Fellhauer, das, was die haben, haben wir nicht. Das ist Ruhe. Ruhe im Abschluss und im letzten Drittel. Und dann, dann weiß ich nicht, dann fallen wir wieder auseinander. 55. Minute fällt das 0-2. Es ist ein Steckpass von Hugonet. Der ist gut gespielt. Aber man muss auch sagen, Kaas nimmt Ivanov auf einem 10-Meter-Sprint 5 Meter abgefühlt.
Habe ich auch gesehen. Das ist unglaublich.
Grill ist da, wird da viel für angemacht für das Tor, muss ich sagen. Er steht halt da, wo ein Torwart halt steht und wird halt umkurvt. Und Kaas macht das dann einfach auch gut.
Kaas nimmt das Tempo mit, geht am Torwart vorbei. Da würde ich Grill überhaupt keinen Vorwurf machen, weil er eigentlich genau richtig steht. Dass Kaas ihn aus dem Spitzenwinkel überhaupt noch reinmacht, ist fantastisch. Für uns halt nicht, aber für die ganzen Magdeburger. Was mich beim Hugonet-Pass mehr abfuckt, ist, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wer rechts gespielt hat, gerade auf der Schiene. Ob das Azane war in dem Moment. Aber es kommt der Pass von der Schiene auf Hugonet. Und Hugonet, da kann man wieder das Sportschau-Radar anmachen. Ey, der hat ja so viel Platz. Das ist unglaublich. Und dann ist es ein Billigpass. Super schön, aber super billig. Das ist eine Frechheit.
Es ist wieder der Raum zwischen Zentrum und Innenverteidigung. Wieder der Raum. Ja.
Genau. Den man eigentlich mit der Doppel-6 zwischen Köhler und Tower schließen wollte, was überhaupt nicht geklappt hat. Und dann Ping-Pong-Tor hatten wir gegen Schalke schon. Machen wir dieses Mal auch noch. Ist eine Ecke, die von... Boah, wieder keinen Namen aufgeschrieben, ey.
Nicolau schießt, aber wirklich durch. Also Nicolau schießt Köhler ab. Und der Ball springt zu Njaka. Und der schiebt dann aus 3-4 Metern ein. 0-3, Doppelschlag, kannst du abhaken, das Spiel. Dann, um es kurz, ganz ehrlich, wir machen es kurz. Zum Fazit können wir dann, also Spielfilm schnell und dann das Fazit. Also 67. erzielen wir noch das 3-1, 1-3. Das ist ein Doppelpass zwischen Philipp und Michele Sanchez. Und Philipp schiebt dann ein. Danach haben wir noch so einen Aufbäume- und Sturmlauf, wo Conte 28 Dinger liegen lässt, Reimann noch dreimal stark hält. Und aber das steht da, also Magdeburg hat 3 Gänge zurückgeschaltet und gewinnt dann 3-1, ist verdient.
Ist verdient. Was mir jetzt Angst macht, weil du gerade die Chancen, die Conte sich erarbeitet hat, gerade angesprochen hat, dass der nächste Woche startet gegen Frankfurt. Und dann kriege ich richtig Bauchschmerzen, weil Conte ist super schnell. Ja.
Der Abschluss ist noch nicht seine Stärke.
Ja. Abschluss ist
Also,
Niemandenstärke leider da vorne.
Also mein Fazit, mein Take. Erstmal zu Magdeburg, Hugoné muss ich loben. Hat einen Assist gespielt, 9 von 10 Zweikämpfe gewonnen. Hat Top-Spiel gemacht als in der Dreierkette. Und dann muss ich sagen, ich habe richtig Angst, weil meine Hoffnung, dass das Schalke-Spiel ein Ausrutscher war, hat sich widerlegt. Es war kein Ausrutscher, es ging genauso weiter. Es hat dazu geführt, dass ich nach 40 Minuten schon wieder völlig abgeschaltet habe gefühlt, also emotional völlig entkoppelt dem Ganzen. Ich war nicht sauer nach dem Spiel. Ich habe das ich habe das hingenommen. Das hilft jetzt auch nicht, dass ich da um 7 Uhr morgens sitze und nicht im Stadion bin, aber das gibt mir gar nichts, was wir da gemacht haben. Das war ideenlos, mutlos. Und unsere Kette ist ja fürchterlich. Also alle, also Ivanov, Nikolaou, Bicacic und Elas, alle in schlechter Form. Und deshalb würde ich gerne nächstes Spiel die Viererkette sehen. Einfach, um einen dieser drei Positionen schon mal rauszunehmen.
Zu entlasten.
Zwei schnelle Außenverteidiger zu haben, um dieses Tempo einfach ein bisschen aufzufangen. Und dann einfach damit auch mehr Stabilität. Dann gerne auch eine Doppel-Sechs mit Köhler und meinetwegen Krause. Und dann erstmal defensiv stehen, bitte. Weil das geht nicht.
Ja, das hatte ich dir privat erzählt, dass ich gerne Krause Köhler sehen möchte und dass es dann einfach wie im Handball gespielt werden wird. Offensiv kriegt nur Köhler den Ball, Krause halt dich raus, geh an die Seitenlinie oder so, nur Köhler kriegt den Ball. Und in der Defensive ist es genau andersrum, Köhler steht dann irgendwo auf der 8 rum und Krause macht dann hinten die Drecksarbeit, weil das kann der Mann, so doof es sich anhört, leider am besten. Und genau das brauchen wir, einfach jemand, der den Raum zwischen den Achtern, Anführungszeichen Sechsern und der Innenverteidigung schließt, weil das geht überhaupt nicht. Nikolaou hat in der Sommerpause ein Bein verloren, allgemein jeder hat da ein Bein verloren. Sanusi Bar, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er recht leicht überspielt wird. Auch ein Leon Bellbey noch nicht in der Form. Ich fand die Michele Sanchez bis jetzt, die kurzen Einsätze, die er hatte, hat er bis jetzt echt gut gemacht. Und auf der anderen Seite muss man einfach hoffen, dass Rittmüller so schnell wie möglich wiederkommt.
Ja, wurde schon eingewechselt, hat das auch gut gemacht. Muss jetzt dann halt möglichst schnell wieder die Spielzeit hochschrauben. Ja, ich glaube, wir haben dazu alles gesagt, oder? Zu Eintracht. Es wird ein hässliches Jahr. Jetzt Frankfurt im Pokal, ist mir völlig egal, auch wenn es Geld wichtig wäre. Wir kriegen übrigens 100.000 für UNDAF durch den Verkauf von Brighton an Stuttgart, kriegen wir Ausbildungsentschädigung, 100.000. Und dann Köln auswärts. Und da male ich mir wieder, also ich tippe schon mal vorweg, 4-0. Das Leben schön. 4-0 für Köln.
Ach so. Ja, mein Tipp ist in eine ähnliche Richtung gegangen. Hässlich hast du gerade schon angesprochen. Gehen wir mal zu einem hässlichen Auswärtstrikot, nämlich Hannover. Ist bei Preußen zu Gast.
Aber das ist das Heimtrikot.
Ich finde,
die hatten das Heimtrikot an.
Ach so, ja, können sich kein Auswärtstrikot leisten, oder wie?
Nein, dieses Auswärtstrikot ist schwarz-weiß-grün. Was willst du machen? So. Kannst du halt nicht anziehen.
Haben die nicht noch ein drittes?
Weiß ich nicht.
Haben die nicht noch ein weißes? Aber das geht auch nicht,
stimmt. Doch, die haben weißes, aber das geht halt nicht. Du musst in Rot spielen.
Das geht auch nicht. Egal, aber ich finde das ganz Rot auch nicht schön. Ich fand das mit den schwarzen Hosen und weißen Stutzen fand ich besser.
Ja, aber geht halt. Sieht. Darfst du ja nicht.
Ja, das verstehe ich nicht. Warum kann man denn nicht gleich in Hosen und gleich einen Stutzen dann haben?
Ich meine,
ist doch Jacke.
Ich meine, in der zweiten Liga verstehe ich das schon. Ich finde es immer ein bisschen affig, wenn man da in der Bezirksliga drauf angesprochen wird. Oh, dein Tape ist jetzt gerade aber weiß bei schwarzen Stutzen. Oder dein Unterzieher ist jetzt weiß. Ja, na und? So, lass mich doch.
Wir hatten jetzt am Sonntag das Spiel, wir haben in weiß gespielt und der Torwart kam auch in weiß. Der gegnerische. Und da denke ich mir auch, ey, es kommt so oft der Schiedsrichter in die Kabine und fragt Torwart-Trikot, Spieler-Trikot, geht dann in die andere Kabine und fragt das Gleiche. Wie kann sowas passieren? Und dann hatte der nicht mal ein zweites Trikot dabei. Also ich bin jahrelanger Torwart, ich habe immer ein zweites Trikot dabei. Das kann er, ja, ich weiß nicht.
Hat er Leibchen angezogen oder was?
Hat in Leibchen gespielt später, ja. Hat er, glaube ich, dann auch irgendwann ausgezogen, weil dann lagen sie hoch genug hinten, da war es dann auch egal.
Ja, okay, ja, das Spiel können
wir nicht verstehen.
Also beim anderen Spiel ist mehr passiert. Also hier keine Veränderung auf beiden Seiten. Hannover doch irgendwie erschreckend harmlos oder ideenlos. Das war so ein Sonntagskick, hatte ich das Gefühl. Da ist nicht viel passiert. Münster schon mit den besseren Chancen. Also da hatte man den Diago auf Lorenz, der dann direkt auf Badmatz weiterleitet, wo Zieler zweimal hält. Und dann gab es noch einen Doppelpass zwischen Badmatz und Godowski, wo Badmatz dann wieder im 1 gegen 1 an Zieler scheitert. Und ja, damit geht es eigentlich in die Pause. Und zweite Halbzeit ist ähnlich schnell erzählt.
Ja, da hat dann Zieler auch noch eine gute Parade und kurz vor Schluss trifft ein Gangkamm noch die Latte, aber viel passiert da nicht. Um es jetzt einfach mal in Daten runterzubrechen, Preußen macht ein gutes Spiel, muss man wirklich sagen. Erreichen 2,08 XG, was überragend ist, vor allem gegen eine eigentlich so starke Defensive. Und Hannover kriegt ganze 0,3 XG zustande. Ich würde das bei Preußen einfach als Pech einstufen. Das war einfach, leider hatte aus Preußener Sicht Hannover einen guten Torwart im Tor an dem Tag und ja, sollte man aber darauf aufbauen, auf der Spielweise.
Ja, gehe ich mit, auch wenn man jetzt nur einen Punkt geholt hat, der Auftritt in Fürth war ja schon nicht so verkehrt, wo man einfach so ein bisschen bestraft wurde für vergebene Chancen, dieses Mal die Null gehalten, nächste Woche im Pokal auf jeden Fall, danach weiß ich es gerade nicht, gegen wen es dann geht. Und ja, Hannover war komisch irgendwie. Fand ich irgendwie komisch. Habe ich mehr erwartet.
Zahnlos.
Ja, das war so.
Richtig zahnlos.
Ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das jetzt lag. Ob Münster es einfach so gut gemacht hat defensiv oder ob Hannover an dem Tag keine Lust hatte oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kann dir jetzt keine Erklärung liefern. Also gegen den HSV. Ah. Hannover hat jetzt zweimal Fanfreundschaft gegen Bielefeld und dann Hannover. HSV Hamburg. Zu Hause. Ja.
Preußen muss nach Lautern, übernächste Woche, und hat dann Nachholspiel drei Tage später gegen Stuttgart.
Nachholspiel? Wegen Supercup?
Wegen Supercup.
Ah. Oh, super, da kann man natürlich da muss man natürlich den DFB-Pokalspieltag auseinanderzerren. Hauptsache, ja. Man fährt dann wieder unter der Woche irgendwo hin. Die Stuttgarter nach Münster. Ja.
Fanfreundliche Anschlusszeiten halt. Ich meine, Stuttgart-Münster, das ist ja nur ein Katzensprung.
Ja, ja. Kannst du mit dem Fahrrad fahren. Okay, wir haben noch ein Spiel. Kann man das mit dem Fahrrad fahren? Mhm. Ist auch ein bisschen zu weit.
Kann man machen, finde ich. An einem guten Tag. So erschöpft, wie Lieberknecht nach dem Spiel gewirkt hat und ratlos. Guck mal, da ist er doch.
Ja.
Ich finde, das Ding ist, ich finde meine Witze gar nicht so witzig, sondern ich finde das einfach schön, dich dann immer so verzweifelt zu sehen.
Ja, das ist auch, die Reaktion macht so.
Wie dir alles aus dem Gesicht fällt, das ist einfach wunderschön. Ja, kommen wir zurück zum Spiel. Darmstadt macht den Fehlstart perfekt. Hat ein bisschen durchgewechselt zum Fortuna-Spiel. Man wollte ein bisschen mehr, wie wurde das gesagt, Bulligkeit? Oder Massigkeit oder so vor einem Sturm haben.
Stimmt, wir brauchen Massivität oder sowas.
Massivität.
Das war das Wort.
Verrücktes Wort vom Kommentator oder von Lieberknecht.
Das kam von Lieberknecht, glaube ich, das Wort.
Ja, das passt auch zu ihm, finde ich. Massivität.
Lieberknecht sagt immer der Verein. Das ist in seinem Pfälzer Dialekt. Den habe ich da immer im Ohr.
Wir haben eine, die sagt immer, das ist jetzt meine Situation.
Oh, das geht nicht. Da bin ich nicht mit einverstanden. Ja, komm.
Das ist Geschmackssache.
Lass uns das hier jetzt gut zu Ende bringen. Paderborn unverändert. Darmstadt bringt Bader auf rechts. Dafür geht Lopez raus und Lagmacher rückt halt vorne rein, um diese Massivität und Bulligkeit halt zu erreichen. Darmstadt ist auch zu Beginn gut drin und kann in der 7. Minute auch in Führung gehen. Es ist eine Kerze im Zentrum, wo der Ex-Paderborner Kleefisch den Ball runternimmt und dann Willemsson mit einem guten Pass schickt. Der macht das, wie man sich einen Stürmer vorstellt, ne? Lange Ecke, kann Buving nichts machen.
Gehe ich mit. Allgemein ist Darmstadt gut im Spiel drin. Paderborn, wie man es kennt, auch durch Standard sehr gefährlich. Was ich bei Paderborn geil finde, du weißt nicht, welcher Standard
gleich kommt. Du findest da alles geil.
Nee, finde ich wirklich, aber da komme ich auch gleich noch zu. Bei Paderborn wirkt alles einstudiert, aber im positiven Sinne. Also, das ist alles ja, fast perfekt, einfach, das sind Laufwege, die haben sie 100 Mal gemacht, also es gibt einen Standard, der wird wieder ähnlich wie bei Hertha geschlagen, auf dem Fünfer, wo wieder ein Block gestellt wird, der geht nicht rein, dann gibt es einen Standard, der kommt kurz auf die 16er-Kante und da kommt trotzdem immer Gefahr aus und das finde ich bei Paderborn gerade so faszinierend, dass da wirklich Mechanismen einfach ineinander greifen.
Ja, hast du eigentlich ganz gut gesagt, also Paderborn wirkt sehr rund. Hatten wir jetzt in der Prognose schon gesagt, dass die Transfers gut wirken und das spiegelt sich einfach wieder, dass man da einfach sehr gut arbeitet. Man hat in der ersten Halbzeit noch zweimal Pech, dass Darmstadt einen guten Torwart hat, wo Schuhn zweimal parieren kann, den Ball noch ans Alu lenkt jeweils. Und in der zweiten Halbzeit kann Darmstadt dem Ganzen aber nicht mehr standhalten. Es gibt eine Obermeier-Flanke auf Klaas. Ich habe früher mal Klaas und Klefisch verwechselt, das hat sich jetzt erledigt. Der kommt zum Kopfball aus guter Position, setzt den vorbei und in der 53. Minute erzielt Klaas dann aber das 1:1. Zehnter spielt da den tiefen Ball auf Klaas und ich weiß nicht, was Jasula davor hat. So ein bisschen verunsichert, so ein bisschen.
Der wollte nur einmal kurz die Fahrkarten sehen und hat ihn dann weiterlaufen lassen.
Ja. Fahrkarte gesehen, hat aber das abgelaufene Semesterticket vorgezeigt, läuft durch und schiebt nein. Ja. Das war für mich das Tor.
Überragend. Ein Tipp, um Klefisch und Klaas auseinanderzuhalten. Klaas sieht aus wie ein Informatikstudent und Klefisch wie ein Kneipenschläger.
Oh. Hat sich jetzt auch erledigt, weil sie spielen ja nicht mehr zusammen.
Das stimmt, aber sie spielen gegeneinander. Aber ja, wie du meintest, also Jasula, das ist ja allgemein die ganze Innenverteidigung bei Darmstadt. Das ist auch eine geile Innenverteidigung, muss man sagen. Vukotić, Jasula, das ist ja, wenn da jetzt noch Damian Rossmann dazukommt, dann haben wir wirklich die Dreifaltigkeit. Das wäre prima.
Oder ein Ramos hätte ich auch noch gerne.
Ein Ramos, auch stark, ja. Das wäre, bitte Darmstadt macht das wahr. Das wäre einfach nur reingetreten, jede zwei Spiele hat einer von den Rot. Das wäre prima. Paderborn kann aber auf dem 1-1 aufbauen. Und spielt einen, und deswegen meinte ich vorhin, das wirkt alles sehr rund, einen, bin ich mir so 100% sicher, so einstudierten Ball. Hermann kriegt ihn auf einer halbrechten Position, gibt ihn raus auf Obermeier, der guckt gar nicht hoch, sondern bringt einfach eine Flanke flach in den Rückraum, wo Bibica einläuft, weil er genau weiß, dass da der Ball hinkommt. Macht er super, ist ein super gutes, rausgespieltes Tor. Und um den Spielverlauf hier nochmal abzurunden.
Da sieht man bei dem Tor die Schwächen einer Dreierkette für mich, weil Obermeier hatte davor, als er die Flanke auf Klaas spielt, hat er genauso viel Zeit gehabt. Hier jetzt wieder, das ist alles sehr entspannt. Und wenn du halt einen Obermeier flanken lässt, wird es gefährlich. Und wenn ein Spieler dann einläuft in den Rückraum, da kommst du als Innenverteidiger auch nicht mehr gut ran. Und Darmstadt trifft noch den Außenpfosten, aber in einer 83. Minute macht Ansa den Deckel drauf. Er setzt da zum Solo an, einen Doppelpass mit Bilbija und aus 18 Metern einen Schuss ins kurze Eck. Da ist mir viel zu brav verteidigt. Da musst du beim Solo Ansa auch einfach mal per Foul stoppen.
Komplexen.
Ja, du musst ja nicht gleich hüfthoch reinspringen, aber du kannst ja schon mal am Trikot ziehen, mal so zu Fall bringen schon. Weil der läuft da durch, spielt einen Doppelpass, schließt ab. Das ist keine Defensive, das ist fast so wie bei uns. Also nicht ganz so schlimm, aber fast.
Bei uns wären sie schon hinter der Kette gewesen. Da ist er ja noch davor. Um die Verteidigung von Darmstadt in Schutz zu nehmen, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Ansa da so ein Brett rausholt. Ich wusste gar nicht, dass er so schießen kann.
Ich wusste.
Also ich hab Ansa noch nie mit so einer Schussqualität gesehen.
Also ich nicht wusste, dass der erst 19 ist. Das wusste ich nicht, das wurde in der Zusammenfassung gesagt und ich dachte, er ist ja okay, 24 oder so, weiß ich nicht. Und mit 19 hat er letztes Jahr schon gut gespielt, vielleicht auch ein Player to watch. Muss man mal ein Auge drauf haben auf jeden Fall.
Dafür ist mir dieses Jatta-eske, also die Schlagsige,
aber ich kann find, auch
das wirkt 19. immer nicht... Ja, natürlich, aber das wirkt immer so ein bisschen unbeholfen. Ist es vielleicht auch in manchen Situationen. Aber dafür, auch wenn er ein Top-Spieler ist, wertet das immer noch so ein Stück für mich ab. Also ich weiß gar nicht warum, weil es sieht auch einfach nicht schön aus. Das hieß es Thomas Müller. Weil Thomas Müller wird niemals so hoch gerankt werden wie andere Spieler. Ist aber einer der feinsten Fußballer, die es im Weltfußball gibt. Ja. Aber weil er einfach so unbeholfen aussieht,
Ja, feine Fußballer hat Paderborn auch. Ich habe noch eine Statistik mitgebracht. Passquote im letzten Drittel. Paderborn steht ja bei 78%. Ich weiß nur, dass so viel, also manche Mannschaften das letztes Jahr als Durchschnitt hatten oder deutlich tiefer. Und Darmstadt bei 58%. Das ist dann schon irgendwie auch ein Unterschied, wo man ein bisschen Qualität merkt. Und ich finde, der Sieg geht für Paderborn auf jeden Fall schon in Ordnung. Wenn man so zum Toreschießen eingeladen wird. Bei Darmstadt fand ich eigentlich nur Klefisch ganz gut, hat sehr starke Passquote, gute Zweikampfquote. Paul Will war auch noch okay, so von den Statistiken her. Aber sonst, boah, da ist viel Arbeit.
Ja, vor allem, also in beiden Bereichen. Wilhelmsson jetzt mal offensichtlich ein bisschen ausgeklammert, hat ja sein Tor gemacht. Aber auch Marsteiler und Lagmacher, als auch Hornby später. Man merkt dann doch schon, also vor allem bei Hornby, dass er bis jetzt sehr, sehr schwere Wochen oder Monate bei den Lilien hatte.
Ja.
Und immer noch hat.
Darmstadt also jetzt nach zwei Spielen mit 0 Punkten unten drin, auf Platz 17 wahrscheinlich, gegen Nürnberg im nächsten Ligaspiel und Paderborn ja zum Spitzenspiel nach Fürth. Wird sehr interessant, denke ich. Damit haben wir den Spieltag durch. Es fehlt nur noch die Elf des Spieltags, beziehungsweise das Tor des Spieltags. Was willst du da als erstes?
Ich würde einmal die Mannschaft des Spieltags durchgehen. Wir fangen, wir spielen ein 3-5-2 mit einem Zehner. Also ein 3-4-1-2 könnte man sagen. Im Tor Dominik Reimann hat vor allem hinten raus dann sehr, sehr gut pariert. Davor sein Teamkollege Hugonet, daneben Franke und Sefuig. Sefuig da ein bisschen reingeschustert, aber passt da rein. Dann auf den Wingbacks sind Dominik Kota, auch ein bisschen reingeschustert, aber ist okay. Und Aaron Zehnter zu Hause, die Doppel-6 belegen.
Zehnter müsste, glaube ich, seine zweite Erwähnung damit bekommen.
Ja. Julian Green und Flick machen die Doppel-6. Ich weiß nicht, ob wir Green letzte Woche auch schon drin hatten. Kann sein.
Boah, da müsste ich nochmal nachgucken. Ich werd das nachreichen.
Auf der 10 hat er sich verdient, einfach Schleimer, Top-Spiel gemacht gegen Schalke und auch einfach nochmal nachträglich für das verpatzte Karlsruhe-Spiel. Und der Doppelsturm bildet Martin Kaas und Aslani.
Ja, Footgoy haben wir jetzt gesnappt zum Beispiel, aber der wird bestimmt auch nochmal ein gutes Spiel machen. Ansonsten denke ich, eine gute Truppe. Und Tor des Spieltags waren wir uns auch uneinig. Aber ich sage jetzt Lubach, das 3-1, einfach wegen der Story und weil es vorher richtig geil rausgespielt war. Du meintest noch das Paderborner 2-1, der, stimmt, das war der Pass in den Rückraum, der war auch gut. Und das Elversberg 2-1 fand ich auch noch sehr schön. Aber für mich ist Lubach.
Ja. Genau, und weil wir nicht tippen müssen, weil ja DFB-Pokal ansteht, würde ich sagen, wenn euch das hier gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Einfach auf die drei Punkte klicken, dann die Maske und gerne so viele Sterne, wie ihr wollt. Wie Mike anfangs schon meinte, je höher, desto besser, denn wir profitieren davon auch ein bisschen. Sagt es gerne euren Freunden, macht es auf Auswärtsfahrten an, wenn euch das nicht peinlich ist. Und sonst kann ich nur sagen, abonniert uns gerne auf Instagram, 100% Podcast und die gehört das letzte Wort.
Habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Nächste Woche wird, wie gesagt, ein bisschen entspannter. Deshalb, wenn ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt oder auch Vorschläge für Rankings oder so, könnt ihr gerne euch melden. Eventuell werden wir das dann aufnehmen. Und damit verabschiede ich mich dann auch und wünsche euch dann eine schöne Woche.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.